schmack das Dach auf. Aha. Zu, so. Und jetzt schiebe ich das Dach auf. Und dann kann ich in den Himmel schauen.
Hammer. Das ganze Dach ist weg. Super.
Dann habe ich hier das Teleskop hier auf dieser Säule aufgebaut. Dann gebe ich dem hier mit dieser Fernbedienung Datum, Uhrzeit an. Und dann weiß das Teleskop, wo es ist. Dann sage ich, ich möchte gerne mal zum Jupiter schauen oder zum Saturn. Tippe ich dann hier ein. Dann fährt es automatisch zu dem Objekt.
Förderbande. Ein Podcast der NRW-Stiftung.
Herzlich willkommen zu dieser Förderbande-Folge, die auf jeden Fall eine Sternenstunde wird, denn wir werden einen Sternengarten, Sternenblicke und einen ganzen Sternenpark kennenlernen. Ich bin Maria Backer und heute geht's in die Eifel.
Die erste Auszeichnung als Sternpark Nationalpark Eifel haben wir 2014 erhalten. Da waren wir auch der erste Sternpark in Deutschland überhaupt. Ja, die Umsetzung des großen Projektes erfolgte dann 2019 und Abschluss davon 2023. Wir sind aber immer noch mittendrin.
Mittendrin auf dem Weg in die Sternenregion Eifel. Dominik Kosters gehört zur Geschäftsführung des Vereins Naturpark Nordeifel. Der ist Träger der Sternlandschaft Eifel und hat sich dem Schutz der Nacht verschrieben.
Also es geht nicht nur um den Sternenhimmel, den zu beobachten, sondern es geht auch um Naturschutz, Nachtökologie, Schutz der nachtaktiven Tierarten, die sozusagen auf die Nacht angewiesen sind. Es geht aber auch um Umweltbildung beispielsweise. Und es geht auch darum, dass wir hier ein Thema haben, was wir touristisch total gut nutzen können als Ergänzung zum sanften Tourismus, den wir hier in der Region ohnehin bespielen, schon seit vielen Jahrzehnten. Und das fügt sich da einfach wunderbar ein.
Die Kreise Euskirchen, Düren und die Städteregion Aachen sind mit dabei. Insgesamt treten hier 21 Kommunen gegen Lichtverschmutzung an. Da geht es zum Beispiel um die Lichtfarbe von Straßenbeleuchtung oder um den Winkel, in dem das Licht nach unten fällt.
Bei den Sportplätzen ist so ganz klassisch, dass man diese Lichtkuppel hat, die man von Weitem schon sehen kann. Und wir haben hier Sportplätze, wo das eben nicht der Fall ist, ne? Also weil das Licht wirklich nur dahin strahlt, wo es gebraucht wird. Und das ist dann die Aufgabe der Kommunen, darauf zu achten.
Dominik Kosters betont aber gleich zu Beginn unseres Gesprächs, dass die Kommunen und auch der Verein Naturpark Nordeifel nicht von allein auf die Idee gekommen sind, die Sternennacht zu ihrem Markenzeichen zu machen. Da steckt eine Menge Überzeugungsarbeit drin und ein Name, der wie kein anderer für diese Mission steht. Badenhagen. Harald Badenhagen.
Im Grunde ist es immer gleich abgelaufen. Wir sind in den politischen Räte rein. Herr Badenhagen hat einen Vortrag mitgebracht und am Anfang war großes Stirnrunzeln. Was ist das denn? Schutz der Nacht, Lichtverschmutzung. Will da jemand das Licht ausmachen in der Eifel, so nach dem Motto, ne? Und nach dem Vortrag waren alle total angetan, weil viele kennen das vielleicht auch noch, den Sternenhimmel aus der Kindheit. Und man merkt aber auch, dass es immer weniger wird, auch im ländlichen Raum. Und so ist das Ganze dann ins Rollen gekommen.
Auch die NRW-Stiftung ist schnell überzeugt. Sie hat die große Informationskampagne am Anfang, also 2014, unterstützt. Mit 44.000 Euro. Eine Förderung, die extrem gut angelegt war, meint Thilo Kötters von der NRW-Stiftung.
Ja, also man kann einfach sagen, dass es ein Erfolg geworden ist, denn es hat sich regelrecht verselbstständigt, wenn man schaut, dass es quasi ein Einzelkämpfer war, der da angefangen hat und sich um dunkleren Nachthimmel bemüht hat. Und jetzt, heute, ist das wirkliches Plus für die Region. Da wird überall in den Orten natürlich auch mit geworben. Liebe Menschen, wir sind Sternenregion und ihr könnt hier wirklich noch den Nachthimmel erleben, wie ihr ihn an wenigen Orten in Deutschland so erlebt. Und das bekommen wir als NRW-Stiftung natürlich auch mit.
Ja, höchste Zeit, dass wir den Mann kennenlernen, der das alles ins Rollen gebracht hat. Der Astronom und Sternenpark-Initiator Harald Badenhagen. Herzlich willkommen hier im Förderbande-Studio.
Ja, danke, Frau Backer.
Wann, Herr Badenhagen, haben Sie selbst Ihr Herz für die Dunkelheit entdeckt?
Ja, das ist eigentlich schon ein paar Jahrzehnte her, als ich etwa 7, 8 Jahre alt war. Ich bin in einem alten Land aufgewachsen. Das ist da eine ländliche Region. Und da gab es im Grunde wenig Straßenlampen. Das heißt, man brauchte eigentlich nur aus dem Haus zu gehen und dann hinten in den Garten. Und schon hatte man einen wunderschönen Sternenhimmel. Das hat mich schon als kleiner Junge fasziniert. Und hinzu kam dann im Fernsehen die ersten Aufnahmen der Satelliten, die die Mondlandeplätze erkundet hatten. Die sind dann halt eben unbemannt auf die Mondoberfläche aufgeschlagen. Und vorher gab es immer ein paar Fotos. Mhm. Die Krater wurden immer größer und größer. Das hat mich total fasziniert. Und beim nächsten Vollmond bin ich dann in den Garten gerannt und habe mit auf einer Raufasertapete angefangen, eine Mondkarte zu malen. Die ist zwar nie fertig geworden, aber das war einfach so schon ein toller Anfang.
Dazu hatten Sie die Dunkelheit. Im ländlichen Raum war die damals vielleicht noch da, aber inzwischen ist sie halt auch dort teilweise verschwunden. Deswegen habe ich mich gefragt, hat die Dunkelheit heute eigentlich ein Imageproblem oder warum beleuchten wir bis in die letzte Ritze alles?
Ja, ich denke, es ist ein Imageproblem. Auf der anderen Seite, die wenigsten wissen, was hinter Dunkelheit letzten Endes steckt. Das ist natürlich, wenn es dunkel ist und klarer Himmel, dann sieht man erstmal ein Naturphänomen, das einen den Atem verschlägt. Das ist Nummer eins. Und zum anderen, die meisten haben im Grunde genommen vergessen oder das nie erfahren, welchen Wert Dunkelheit für das ganze Leben auf diesem Planeten hat.
Lassen Sie uns mal ruhig explizit machen, warum Dunkelheit so wichtig ist für ja alle Tiere, Pflanzen, Menschen.
Nun, wir leben auf einem Planeten, der sich dreht und der ist die Hälfte der Zeit ungefähr, da scheint die Sonne und da ist es hell und die andere Hälfte ist dunkel. Und das Leben hat sich in 3,7 Milliarden Jahren genau in diesem Rhythmus entwickelt. Und natürlich auch entsprechend sozusagen darauf angepasst. Wir brauchen das Licht am Tage definitiv zum Leben. Das ist klar, das ist auch für alle Tiere, die das Licht empfangen können, bis auf wenige Höhlentiere, eine ganz wichtige Voraussetzung. Aber wir brauchen im gleichen Zuge die Dunkelheit bei Nacht. Denn auch bei unserem Körper, unser internes Betriebssystem ist schlicht und einfach darauf angewiesen, in einen anderen Modus zu schalten. Nachts passieren ganz andere Körperfunktionen und auch Stoffwechselfunktionen als tagsüber. Ja, und wenn man das stört, dann bringt man praktisch das Betriebssystem durcheinander und das ist keine gute Idee.
Es gibt aber auch Pflanzen, die nachtaktiv sind und deswegen scheint die Wiese, auf der man steht, nachts anders zu riechen als tags.
Ja, das ist
richtig. Habe ich noch nicht erlebt, erzählen Sie mal.
Ich habe auch erst mal so peu à peu verstanden, welche Wirkung Dunkelheit letzten Endes für viele andere Lebensbereiche noch hat. Eben auch für Tiere und auch für die Pflanzen. Und auf dem großen Wiesenstück, das die Sternwarte ist, ist mir aufgefallen, dass die Wiese tagsüber ganz anders riecht als nachts. Und das liegt zum Teil daran, es machen andere Pflanzen ihre Kelche auf und versprühen dann Duftstoffe, um andere Tiere, andere nachtaktive Insekten anzulocken, die dann die Bestäubung durchführen. Und das macht das dann unter anderem auch, dass die ganz anders riecht als das.
Also ab und zu mal die Nase in die Nacht halten, kann nicht schaden. Jetzt haben wir schon gehört, dass Sie in der Eifel echt viel bewegt haben. Wie würden Sie denn aus Ihrer Sicht mal beschreiben, wie die Überzeugungsarbeit damals lief?
Ja, also das ging natürlich erstmal darum, eigentlich auf etwas hinzuweisen, was eh eigentlich schon da war. Nämlich die Möglichkeit, einen wunderschönen, sehr sternreichen Nachthimmel zu sehen. Das haben viele erstmal so als selbstverständlich hingenommen. Und erstmal zu verstehen, dass das schon was Besonderes ist, weil viele drumherum, die drumherum wohnen, die haben es eben nicht. In den großen Städten, in den Metropolen, da sieht man das einfach nicht. Und zum anderen, welche Bedeutung das halt eben hat auch für die Natur innerhalb der Eifel, ist natürlich auch nochmal ein Phänomen. Und dann so ganz praktische Dinge. Viel Licht bedeutet in der Regel auch viel Stromverbrauch, also viel Kosten. Und die Kosten werden ja von den Gemeinden getragen. So ist das auf jeden Fall mal eine Sache, darüber nachzudenken.
Sie sind dann damals losgezogen, wir haben es ja gehört, Sie sind dann in die Räte rein, haben die politischen Sitzungen besucht und Vorträge gehalten. Das war ja auch ein Zusammenspiel mit der NRW-Stiftung.
Ja, richtig.
Auch da wüsste ich gerne, welche Bedeutung hat das damals für Sie gehabt, dass da die NRW-Stiftung sozusagen den Schritt auch schon mitgegangen ist?
Ja, natürlich, dass es erstmal überhaupt finanziell unterstützt wird, dann ist es natürlich auch ein Türöffner, wenn man vermitteln kann, dass die NRW-Stiftung, das ist eine sehr bedeutende Stiftung, wenn die im Grunde genommen so ein Projekt unterstützt, dann wird sozusagen die ersten Fragezeichen, was ist überhaupt Lichtverschmutzung, ist das überhaupt ein Thema, die werden natürlich dann schon auch ein bisschen anders beantwortet, wenn man sagen kann, man hatte einen so starken und wichtigen Partner auch für dieses Thema hinter sich. Dann ist es auch ganz wichtig, wenn man über Lichtverschmutzung und Lichtverschmutzungsvermeidung spricht und Wert der Dunkelheit, dann muss man auch Lösungen letzten Endes realisieren. Man muss zeigen, wie man es besser macht. Und das bedeutet natürlich auch, dass man in einen ganz anderen Bereich plötzlich hereingehen muss. Man muss schlicht und einfach auch technisch wissen, wie man es besser hinkriegt. Und man muss es auch zeigen können. Das heißt, man muss mit Spektroradiometern umgehen können. Man muss mit Lichtmessgeräten umgehen können. Und man muss auch letzten Endes halt eben mit der Lichtindustrie, mit professionellen Lichtplanern die richtige Gesprächsebene finden. Es geht nicht nur darum, sich über Dinge zu beschweren und sagen, so, das ist schlecht und das muss man jetzt ändern, sondern man muss eben auch die Lösung in der Tasche haben und das hinkriegen, dass das irgendwie auch verstanden wird, dass man ja nicht plötzlich alles dunkel machen will, sondern halt eben eine gute Lösung halt eben auch für viele Interessen hinzukriegen.
Und wenn man sagt, hier ist ein ganz besonderer Platz, hier könnt ihr noch den Sternenhimmel erleben und Dunkelheit, dann hat man ja auch viele Leute eingeladen. Und auch das hat ein Folgeproblem. Man muss diese Leute dann natürlich auch gut führen und orientieren und gucken, dass die ungestört gucken können, aber auch selber nicht stören. Und ja, ein Punkt, den Sie da, wo da dann die Idee kam, war Sternenblicke einzurichten. 10 Stück sind es in der Eifel. War das auch Ihre Idee mit den Sternenblicken?
Ja, also ich habe ja eine eigene Sternwarte. Die eigene Sternwarte hat natürlich auch erstmal den Anfang an Besucherverkehr und Angeboten letzten Endes realisiert. Aber für mich war es immer ein sehr großes Interesse, das nicht nur an einem Ort stattfinden zu lassen, sondern in der gesamten Region. Vor allem war es auch ganz wichtig zu vermeiden, dass einfach die Leute dann völlig ungezielt in der Natur rumfahren, auf Feldwegen, und da mehr Schaden anrichten, als ihnen eigentlich bewusst ist. Denn wenn wir nachts unterwegs sind in der Natur, dann bedeutet das was ganz anderes, als wenn wir tagsüber unterwegs sind. Die Tiere zum Beispiel, die sind das schon gewohnt, dass mal auf einem Weg dann tagsüber mal jemand längs geht oder ein Auto fährt. Nur nachts ist das ein riesiges Alarmzeichen. Die gleiche Straße, der gleiche Weg, die gleiche Besucherfrequenz ist im Grunde genommen Alarm. Da kommen viele Tiere dann in Fluchtbewegungen und die Fluchtbewegungen sind natürlich auch für Tiere nachts gefährlich.
Dann ist nichts gewonnen, nee.
Ja.
Jetzt haben wir Sternenblicke verteilt über die Nordeifel und jeder Sternenblick hat ein eigenes Thema, das die Lage und die direkte Umgebung auch nochmal mit einbindet, aber in der Ausstattung sind sie sich alle ähnlich. Und was da geboten ist oder was geboten wird, das habe ich mir zusammen mit Dominik Hosters vom Verein Naturpark Nordeifel mal angucken können.
Förderbande unterwegs.
Eine Anhöhe in der Nähe von Mechernich mit Blick in die Bördelandschaft.
Wenn es Nacht wäre, würden wir hier ganz viel Lichtverschmutzung sehen. Und wenn wir in die andere Richtung gucken, sehen wir ganz viel Dunkelheit und Sterne.
Der Mond in Religion und Kultur ist das Thema dieses Sternenblicks, denn direkt daneben steht die Hubertuskapelle. Auch das Thema Lichtverschmutzung wird hier am Beispiel Kirchenbeleuchtung erklärt. Wenn überhaupt, solle man mit Innenlicht die schmuckvollen Kirchenfenster erhellen und keinesfalls Außenstrahler auf das Gebäude richten. Der erste Blickfang am Platz ist die gemütliche Sternenliege aus Holz, die man in alle Richtungen drehen kann. Und
was sind denn das für Geräte?
Diese ominösen Geräte, die wir hier sehen, sehen erstmal interessant aus. Das ist ein ganz normaler Fernglasständer. Weil, stellen Sie sich vor, Sie haben ein Fernglas dabei, ne? Ein Feldstecher quasi, und wollen in die Sterne gucken. Ja. Und auch lange, dann fängt es irgendwann an zu zittern.
Ja.
Dann können Sie hier die Arme ablegen und können es auch hoch und runter schrauben. Ganz wichtiges Gerät, gerade für Einsteiger in der Sternschau, das ist unser Polarsternfinder.
Also Dominik Hosters zeigt auf ein Metallrohr, das in etwa 2 Meter Höhe den Blick schräg nach oben in den Himmel führt und dort direkt zum Polar- oder Nordstern.
Und wenn man den Nordstern hat, dann kann man von dort aus sich wunderbar orientieren, um die ganzen Sternbilder zu finden. Und wer sich ein bisschen mit Sternenhimmel auskennt, der findet den Polarstern auch mit Hilfe des großen Wagens beispielsweise. Aber wer gar keine Ahnung hat, der freut sich über diese Vorrichtung.
Ist mal eingenordet.
Genau, ist eingenordet.
Das hängt damit zusammen, dass die Drehachse der Erde zufällig in Richtung Polarstern, also Norden, zeigt. Weil sich die Erde um ihre eigene Achse dreht, haben wir den Eindruck, alle anderen Sterne wandern zu sehen. Die bewegen sich aber gar nicht. Solche Infos gibt's am Sternenblick übrigens auf Knopfdruck.
Der Polarstern oder Nordstern gehört zum Sternbild des kleinen Bären, auch als kleiner Wagen bezeichnet. Mit einem Trick ist er leicht zu finden. Erkennst du das Sternmuster des großen Wagens? Er sieht aus wie ein Bollerwagen und besteht aus 7 hellen Sternen. 2 Sterne kennzeichnen die Linie der hinteren Wagenwand. 5-mal in Richtung der Wagenöffnung verlängert, führt diese genau zum Polarstern.
Die Audioinformationen sind Teil der Barrierefreiheit an den Sternenblicken. Einige Geräte hier wurden auch für Menschen mit Sehbehinderung entwickelt. Besonders beeindruckend das Modell der Milchstraße. Eine runde Platte, etwa 50 cm im Durchmesser, mit tastbaren Erhebungen, die wie ein Wirbel geformt sind. Und mittendrin, erbsengroß, unser Sonnensystem.
Genau, ist so eine Erbse dargestellt. Und wir stellen dann oft die Frage, raten Sie doch mal, wo hier in der Milchstraße liegt denn der nächste Stern, der ist Lichtjahre entfernt. Was würden Sie sagen?
Oh, okay, der nächste Stern. Oh, weit weg, würde ich schätzen.
Also der wäre genau an derselben Stelle.
Ja. Wieso das denn?
Weil es so unfassbar riesig ist und das ist nur in unserer Galaxie. Also wenn man mit einem Raumschiff fliegen würde, dann bräuchte man 70.000 Jahre, um zum nächsten Stern zu kommen. Und der ist quasi hier an derselben Stelle verortet und dadurch sieht man allein, wie riesig unsere Galaxie ist. Und das ist ja nur eine von vielen 100 Millionen weiteren Galaxien, die wir haben. Also
ja, es übersteigt einfach das, was wir so verstehen können, ne?
Absolut, absolut.
Wir brauchen immer nur Modelle, damit wir überhaupt irgendwie so eine Ahnung haben.
Ja, genau. Das können unsere Sternengans natürlich viel besser erläutern, aber das wird heute Abend auch der Fall sein.
Bis zum Abend zu meiner Sternenführung habe ich noch ein bisschen Zeit. Und da ich in diesem Podcast ohnehin ziemlich kühne Zeitsprünge machen kann, geht's erstmal zurück in die Zukunft zu Harald Badenhagen im Förderbandestudio. Herr Badenhagen, ich hatte an dem Tag, als ich da in der Eifel war, das Gefühl, ich sei ein bisschen geschrumpft. Stichwort erbsengroße Galaxie. Und eigentlich geht's mir immer so, wenn ich über das Universum nachdenke und mich mit den Sternen beschäftige. Verändert sich das irgendwann? Also bekommt man diese Dimensionen irgendwann besser verpackt?
Ja, man kann sich das theoretisch natürlich besser veranschaulichen, wie weit Sterne entfernt sind. Wir gucken, wenn wir in die Sterne gucken oder eigentlich alles im Himmel, wir schauen eigentlich immer in die Vergangenheit. Das ist ein ganz interessanter Effekt. Schon die Sonne, unser nächstgelegener Stern, ist 8,5 Lichtminuten entfernt. Das heißt, von dem Stern bis zu uns dauert es 8,5 Minuten. Und andere Sterne, die wir am Nachthimmel sehen können, die sind ja so weit entfernt, dass das Licht Jahre oder Jahrzehnte oder Jahrhunderte braucht. Wir schauen also in ganz unterschiedliche Vergangenheiten gleichzeitig und ja, das kann schon ab und zu mal dann im Kopf ein bisschen rumwirbeln, wenn man sich das klar macht, wie weit das alles weg ist, was man da eigentlich dann sehen kann. Für mich ist aber eigentlich interessant, dass bei vielen, bei diesem Blick in den Himmel, dass eigentlich automatisch irgendwie auch wieder ein Blick auf sich selber zurückkommt. Wie klein ist man im Verhältnis zu diesem riesigen Universum? Wie klein ist unser Planet eigentlich, wenn man sich diese Dimensionen vorstellt? Und für uns kommt das so als Einzelmensch natürlich eigentlich riesig groß vor. Die einzigste Stelle im Universum, wo uns das Universum übrigens nicht in Sekundenschnelle umbringt. Denn nur auf diesem Planeten haben wir die Lebensbedingungen, die wir brauchen.
Und da sind wir natürlich bei einer ganz grundsätzlichen Sache wieder angelangt. Und das ist eben meine Beobachtung. Bei jedem Thema, das wir irgendwie anpacken, landen wir bei den ganz großen Fragen. Und die Frage, die ich mir dann stelle, wenn man eine Sternenführung macht, und das sind ja die Sternenguides, die dazu antreten, wie packt man das in 2 Stunden? Wie kriegt man da all das unter?
Der Sternenhimmel, der lädt eigentlich dazu ein, über Dinge nachzudenken. Und das erzeugt automatisch ja schon Neugierde und die muss man in Schwung halten. Und deshalb gibt es natürlich innerhalb von 2 Stunden auch ein ganz vielfältiges Informationsangebot. Aber jedem ist eigentlich klar, der so Führung macht, von dem, was man erzählt, bleibt vielleicht 15 oder 20% tatsächlich erstmal so im Gedächtnis. Das heißt, es muss einem gelingen, in der Zeit halt eben so ein paar Anker zu setzen, dass die Leute einfach auch weiterhin interessiert sind. Und ich kenne auch jetzt aus meinen eigenen Veranstaltungen sehr viele, die einmal öfters kommen, die es aber auch weiterempfehlen und immer dann, wenn etwas weiterempfohlen wird, und das ist auch bei den Veranstaltungen der Sternenguides so, dann ist das ein sehr gutes Indiz, dass man sagen kann, das hat sich für mich gelohnt, da hinzugehen. Sonst erzähle ich das ja niemand anders und sage, geh da auch mal hin.
Ja, auch wenn der Himmel wolkenverhangen ist, gibt es ja Führungen. Was passiert denn dann? Was zaubern Sie dann aus dem Hut?
Ja, da gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder man sagt ab oder man ist dann halt eben vor Ort und versucht aus dem, was da vor Ort möglich ist, was zu machen. Und deshalb haben alle auch sozusagen eine kleine Tasche mit Modellen zum Beispiel mit dabei. Und anhand von Modellen, die man herumreichen kann, die auch teilweise ja so gebaut sind, dass man die völlig in der Dunkelheit gut ertasten kann. Und dann muss man da im Grunde auch eine Geschichte drumherum erzählen.
Ja. An der Stelle ist es natürlich besonders praktisch, wenn man gar nicht erst weit fahren muss, um eine Sternenführung zu machen, sondern einfach in den Garten gehen kann. Und wenn der dann auch noch mitten in dieser Sternenregion liegt, ist es völlig perfekt. Und da klingeln wir jetzt mal an.
Herr, bitte Einlass.
Bitte. Herzlich willkommen im Sterngarten.
Das alte Fachwerkhaus von Susanne und Rainer Kuhl steht in Lückerath bei Mechernich. Die beiden erfüllen sich einen lang gehegten Traum, als sie 2019 mit der Renovierung beginnen. Sie wollen es ruhiger und dunkler. Denn Rainer Kuhl, heute einer der Sternenguides, hatte schon als kleiner Junge das Weltall im Blick.
Ich mache das Dach auf. Aha. Da ist schon offen. Zu, so. Und jetzt schiebe ich das Dach auf. Und dann kann ich in den Himmel schauen.
Hammer. Das ganze Dach ist weg.
Seit 2 Jahren sind die beiden nun Sternengastgeber mit eigener Sternwarte.
Dann habe ich hier das Teleskop hier auf dieser Säule aufgebaut. Die
Technik steht, die Handgriffe sind routiniert. Wer bei den Kuhls eine der 2 Ferienwohnungen mietet, bekommt auch den exklusiven Blick in den Himmel.
Dann gebe ich dem hier mit dieser Fernbedienung Datum, Uhrzeit an und dann weiß das Teleskop, wo es ist. Dann sage ich, ich möchte gerne mal zum Jupiter schauen oder zum Saturn. Tippe ich dann hier ein und dann fährt es automatisch zu dem Objekt.
Der Garten sieht aus wie die romantische Version eines Sternenblicks. Die geschwungene Holzliege steht neben einem alten Zwetschgenbaum, aus dem sphärische Klänge rüberwehen. Es gibt einen Planetenweg, mehrere Sitzecken und die Laube mit dem Teleskop.
Meistens habe ich nur die Hausgäste. Das sind dann 2, 4, 6 Personen höchstens. Aber wenn jetzt mal Fremde noch dazukommen, schon mal bis 10 oder 15 Personen.
Was sehen Sie? Was passiert dann, wenn Sie so gucken?
Die Sterne wandern ja auch über den Himmel. Es bleibt ja nicht immer gleich. Ne? Und dann gibt es Kometen, die man beobachten kann. Dann gibt es irgendwelche Überflüge von ISS oder anderen Satelliten, die man beobachten kann. Es gibt immer irgendwas Spannendes in jeder Nacht.
Kometen, die im Moment unterwegs
genau.
sind.
Genau. Ja, es gibt einen, der heißt Lemmon. Den wollen wir heute morgen noch beobachten. Der ist jetzt am frühen Abendhimmel Richtung Westen schön zu sehen.
Und wenn jemand das hört, dann weiß der, die Frau Backer war Ende Oktober war die da. Der Lemmon ist jetzt schon durch, oder wie?
Das ist jetzt noch ein paar Tage noch, dann wird er verschwinden.
Genau. Also eigentlich ist es immer auch ein Code, ne?
Ja, auf jeden Fall. Man weiß, zu welcher Jahreszeit, wenn man sich auskennt mit dem Himmel, weiß man, zu welcher Jahreszeit man da war, wenn man bestimmte Dinge gesehen hat. Ne?
Und wenn Sie ihn mal nachts nicht finden, weil er nicht im Bett liegt, dann,
weiß, wo er
dann
ist.
Ist er hier, ne?
Genau. Ich weiß, immer gut aufgehoben.
Ja.
Und zurück vom Sterngarten Eifel hier im Förderbandestudio mit Harald Badenhagen, Astronom und Initiator des Projekts Sternenpark Nationalpark Eifel. So, wir haben jetzt noch gar nicht so wahnsinnig viel über Sterne, Sternbilder, Himmelssensationen gesprochen. Was ist denn in den kommenden Wochen so zu sehen? Worauf sollte man achten?
Na, jetzt kommen die ganzen Wintersternbilder so allmählich aus dem Osthorizont heraus. Und da sollte man schön den Blick auf den Stier zum Beispiel werfen. Denn beim Stier, da gibt's halt eben einen kleinen, aber sehr deutlich sichtbaren, offenen Sternhaufen. Die ist 7-Gestirn oder Plejaden genannt. Das ist ein wunderschöner Anblick. Wer dann in der Schublade ein Fernglas hat, und das muss gar nichts Besonderes sein, das sollte man dann rausholen und sich das mal anschauen, dann sieht es noch toller aus. Man sieht dann ungefähr 10 bis 20 Mal mehr Sterne und ich finde, das ist schon ein ganz schöner Gewinn.
Der Sternenhimmel ist ja auch unser Kulturerbe, ne? Der Blick immer in die Sterne, in den Himmel ist, seit Menschengedenken haben wir das eigentlich gemacht. Das zeigt sich dann auch in Liedern, das zeigt sich in Geschichten, es zeigt sich in der Wissenschaft. Was passiert, wenn uns das jetzt immer mehr abhanden kommt und die meisten Menschen eigentlich gar keinen Blick mehr dafür haben, weil nachts erstens beleuchtet ist oder man geht halt schlafen?
Ja, ich glaube, es ist eine gute Idee, wenn man weiß, in welchem Rahmen man überhaupt existiert. Und das bedeutet natürlich auch, dass man Verständnis dafür hat, dass wir halt eben ja nicht nur sozusagen einfach da sind, sondern dass erstmal ein bisschen was dahinter steckt. Ja? Und auch halt eben bestimmte Bedingungen erstmal nur ein lebenswertes und gerechtes Leben auf diesem Planeten letzten Endes möglich macht. Und der Blick zum Himmel, das ist irgendwie etwas, erstens mal ist es ästhetisch faszinierend, aber das Entscheidende ist, es macht einfach neugierig. Man stellt sich Fragen, die man erstmal nicht so unmittelbar beantwortet bekommt. Und das ist ein Antrieb für viele andere Dinge ja auch, dass man sich schlicht und einfach fragt, wie funktioniert das, wie läuft das, wie passt das miteinander zusammen. Ich glaube, es geht häufig verloren, dass solche Sachen nicht nur schön sind, sondern einfach auch nützlich sind, das zu wissen.
Zum Glück gibt es, um Interesse zu wecken und um den Blick in den Himmel zu lenken, diese Sternenführung regelmäßig. Die lassen sich mit einer eigenen Gruppe buchen oder man meldet sich bei offenen Führungen an, so wie ich Ende Oktober.
Ja, herzlich willkommen unterm Sternenzelt der Eifel. Mein Name ist Michaela Wüller. Ich arbeite im Nationalpark Eifel und dort in der Wildniswerkstatt. Das ist eine Umweltbildungseinrichtung für Kinder.
Etwa 15 Leute, mehr Erwachsene als Kinder, stehen in dicken Jacken am Treffpunkt in der Nähe von Monschau. Auch hier ist ein Sternenblick. Michaela Wüller hat diverse Requisiten in ihrer Tasche. Sie holt mal eben die Wolke 7 raus, genau wie einige Planeten und natürlich die Sonne in Miniatur.
Und damit man den richtigen Abstand von dieser Sonne hat, müsste man mit diesem kleinen Kügelchen 41 Schritte in diese Richtung gehen. Und das ist der sonnennächste Planet, Merkur, dieser kleine hier, dieser ganz, ganz kleine.
Jeden Planeten lernen wir in einer Art persönlichem Steckbrief genauer kennen.
Ich bin der Planet Jupiter. Ich bin der größte Planet des Sonnensystems, eine riesige Gaskugel aus Helium und Wasserstoff. Besonders auffällig ist der sogenannte große rote Fleck, ein Wirbelsturm, der seit über 300 Jahren tobt.
Und auch die ein Blick auf unsere aktuelle Wetterlage. Es ist immer noch bewölkt. Darum gibt es erstmal nur den virtuellen Blick auf Planeten und Sterne. Dank einer App ist das aber trotzdem ziemlich spannend.
Also da ist Süden und da ist Westen. Da sähe man auch den Kometen. Seht ihr das da im Sternbild Bärenhüter? Den C-2025A6 oder auch Lemmen. Kometen muss man sich so vorstellen wie so schmutzige Schneebälle. Kugeln aus Eis mit Staub. Also das ist nicht so ein stark abgegrenzter Leuchtpunkt wie die Planeten, sondern mehr so eine verschwommene Kugel da im Sternbild Bärenhüter.
Gut 2 Stunden sind wir draußen, lernen Sternbilder wie Kleiner Bär, Leier oder Cassiopeia kennen. Und natürlich auch die, die wir als Sternzeichen kennen. Einige davon legen wir mit Leuchtpunkten nach.
So sieht es aus.
Sieht aus wie so eine Stimmgabel. Stimmgabel, ja. Also ich bin dann der Stier, die Stimmgabel. Dieses Sternbild Stier fällt durch seine langgezogene Y-Form auf. Die langen Ausläufer stellen die spitzen Hörner des Stieres dar. Und in der griechischen Sagenwelt verwandelte sich Zeus in einen Stier, um die schöne Europa zu entführen.
Und dann ziehen die Wolken doch noch ab und wir können die echten Sterne sehen.
Ja, jetzt ist es richtig klar geworden. Schön.
Und ganz zum Schluss, Michaela Wüller gibt uns gerade noch eine kleine Einheit zur Lichtverschmutzung mit.
Sternschnuppe?
Ich hab eine Sternschnuppe.
Yeah. Oh, ja. Eigentlich sieht man in fast jeder Nacht eine Sternschnuppe, wenn man genau zum richtigen Zeitpunkt hochguckt. Wow. Ja, das war doch jetzt ein schöner Abschluss,
super,
oder? Also dann wünscht sich jeder was Schönes jetzt. Komm gut nach Hause, gute Nacht.
Vielen Dank.
Sehr gerne.
Ja, nach diesem Tag in der Eifel war ich wirklich randvoll mit Eindrücken und habe auch gemerkt, wie wenig ich tatsächlich vom Sternenhimmel weiß. Kepheus, Aldebaran, Deneb, all diese schönen Namen. Und ich würde es ehrlich gesagt jetzt schon nicht wiederfinden, Herr Badenhagen. Deswegen, wenn man keine Vorbildung hat, wir hatten es vorhin schon mal ganz kurz angesprochen, fürchte ich, bleibt auch nach einer gelungenen Führung nicht so wahnsinnig viel hängen, wie man sich wünschen würde.
Naja, ich habe ja gesagt, so 15-20%, damit rechne ich, damit das da hängen bleibt. Und ja, bei vielen wird ja doch schon angeregt, sich da nochmal unter dem Sternenhimmel zu stellen. Und dann kommt die Frage, wo war nochmal der Polarstern? Und man tastet sich dann davor. Wenn man 3 Sternbilder pro Abend lernt, 3, dann hat man eine extrem steile Lernkurve. Denn das dauert dann gar nicht lange, bis man die 55 bei unsichtbaren Sternbilder tatsächlich drauf hat. Und es muss gar nicht sein, dass man alle Sternbilder kennt. Aber wenn man so ein paar schon mal wieder erkennt, das ist auch so eine kleine interne Freude, die dann aufkommt. Weil dann hat man was, ja, auch in Anführungsstrichen geschafft.
So, jetzt haben wir schon mehrfach angesprochen, dass das Universum eigentlich viele Fragen für uns bereithält und viele offene Fragen auch zurückbleiben, wenn man so eine Nacht erlebt hat. Eine letzte habe ich noch an Sie. Was wünschen Sie sich für den Sternenpark Eifel und für den Nachthimmel?
Ich wünsche mir, dass nicht nur der Sternenpark und die Sternenregion so dunkel bleibt, beziehungsweise noch dunkler wird, als sie ist, sondern dass diese ganze Idee sich in die Umgebung sozusagen ausbreitet. Die großen Lichtverschmutzungsquellen, das sind die großen Städte. Und die könnten ihr Licht viel besser organisieren, als das im Moment aussieht. Städte müssen nicht so hell sein. Und dass man versteht, dass es dort viele Bereiche gibt, wo Dunkelheit von der noch übrig gebliebenen und vorhandenen Natur, dass die Teile, wo es noch grün ist, dass die halt eben auch grün bleiben. Und zwar nicht nur tagsüber, weil es dann schön aussieht, sondern auch nachts, weil dann der entscheidende Teil letzten Endes stattfindet, wo halt eben die Tiere ihre Lebensnischen haben. Und wenn wir denen die auch wegnehmen, das ist so, als wenn man aus einer Uhr 2, 3 Rädchen rausnimmt. Kein vernünftiger Mensch würde auf die Idee kommen, zu erwarten, dass die Uhr noch gut funktioniert, wenn ich da 2 Rädchen rausnehme. Dieses Verständnis, das müssen wir letzten Endes auch für unsere Natur bzw. Umwelt haben. Und ja, wenn man so will, eigentlich aus einem ganz einfachen, auch egoistischen Interesse, um vernünftig überleben zu können.
Harald Badenhagen, ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch hier im Förderbandestudio und vor allem vielen Dank für Ihre beeindruckende Arbeit und was Sie da geleistet haben und auch weiterhin leisten.
Ja, vielen Dank.
Wir stellen wie immer alle wichtigen Infos und Termine in die Shownotes, denn das war's jetzt schon wieder. Mehr tolle Förderprojekte, mehr Engagement der NRW-Stiftung finden Sie unter nrw-stiftung.de. Da gibt es auch Unterlagen für alle, die gern mitmachen wollen, zum Beispiel als Mitglied im Förderverein. Und sollten Sie auch eine gute Idee, ein spannendes Projekt haben und sich die Stiftung als Unterstützerin wünschen, melden Sie sich auch gern. Ich bedanke mich für Ihr Interesse, empfehle schon mal die Dezemberfolge mit Cornelia Wegehoff. Die hat den Superstar des Musikuniversums für Sie, Beethoven. Also bis dahin. Tschüss.
Das war Förderbande. Podcast der NRW-Stiftung Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege. Mit Maria Backer. Produziert bei Sounds Fresh.